Die Radio Wissen.
Eine Stunde Talk mit Sven Präger.
Entweder Papageitaucher zählen in Wales oder Wildhunde beobachten in Botswana oder vielleicht auch Simbabwe. Das wäre für mich auf jeden Fall das. Raus in die Natur, die beiden liebsten Möglichkeiten, um im Ausland nochmal zu arbeiten. Das würde ich gerne machen. Und ich weiß, mit dem Wunsch bin ich eigentlich nicht allein, mal im Ausland zu arbeiten. Viele von uns haben das auch schon gemacht. Stefan Bauer hat es aber in ein Land geschafft, in dem bislang vielleicht nur sehr wenige einen Einblick bekommen haben. Stefan, warum Saudi-Arabien?
Das hat sich einfach so ergeben. Es gab eine Stellenanzeige in einem Fachmagazin für einen Rettungsdienst. Es hat sich spannend gelesen. Ich habe mich beworben, wurde auch prompt genommen. Ja, und dann musste ich das durchziehen. Dann bin ich nach Saudi-Arabien gegangen.
Ein Jahr als Paramedic. Stefan Bauer, und bist heute Abend zu Gast in Die Radio Wissen, eine Stunde Talk. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich.
Die Radio Wissen.
Stefan Bauer ist zu Gast. Stefan, du warst ein Jahr in Saudi-Arabien als Paramedic.
Jawohl.
Und darfst dir am Anfang bei uns was wünschen. Hier steht.
Bin gespannt.
Ich auch. Guten Abend. Hier kommen drei mögliche Aktivitäten für und mit Stefan Bauer. Erstens. Festung, Führung auf Festung Ehrenbreitstein mit anschließendem Besuch des deutschen Ex.
Kann ich durchführen, ja.
Schon also gemacht?
Ich bin Ur-Koblenzer, Koblenzer Schengel, in Koblenz geboren und aufgewachsen und ich kenne die Festung in- und auswendig, die Koblenzer Altstadt, das deutsche Eck. Also ich kann auch Stadtführungen in Koblenz machen.
Okay, das heißt, du müsstest nicht an einer teilnehmen, sondern
Nein.
bist so gut informiert,
Jawohl.
Dass... Ja, in Breitstein muss man sagen, das ist diese Festung, die man sieht, wenn man sozusagen unten in Koblenz steht und auf die andere Rheinseite rüberschaut, dann sieht man diese alte Festung.
Das ist, glaube ich, die zweitgrößte Festung in Europa oder Festungsanlage in Europa.
Da war auch Teil der, war das Bundesgartenschau?
Die Bundesgartenschau ja, da ist oben ein riesiges Gelände jetzt, also riesige Freiflächen und da gibt es immer Kulturveranstaltungen.
Genau,
ja.
Wird auch für Konzerte, glaube ich.
Es gibt jetzt auch eine Sesselbahn, so eine Seilbahn da hoch, also man kann vom anderen Rheinufer mit einer Seilbahn hochfahren.
Koblenz gut zum Leben?
Wunderbar, Koblenz ist die tollste Stadt.
Ja, von was? Von Welt.
Von Deutschland.
Zweite Möglichkeit wäre, Runde auf dem Nürburgring drehen.
Habe ich auch schon gemacht.
Ehrlich?
Ja, mit Rettungswagen und Notarzt-Einsatzfahrzeug.
Als Test oder?
Nee, ich habe da zeitweise so nebenher gejobbt und bin an Wochenenden... Es sind sich Touristenfahrten, da kann jeder auf den Nürburgring fahren, kauft sich ein Ticket und darf eine Runde fahren. Und da ist halt jedes Wochenende Traumagarantie, in Anführungszeichen, da passieren immer Unfälle. Und da durfte ich Rettungswagen und einen schicken BMW mal fahren.
Okay. Ich vermute, dass das mit aufgeführt ist, weil wir gleich bei den Erlebnissen in Riad auch noch über Autorennen, aber in der freien Wildbahn reden werden.
Ja.
Das kriegt dann, glaube ich, nochmal eine andere Perspektive.
Ja.
Eine dritte Möglichkeit wäre ein Einsatz mit Ärzte ohne Grenzen, ein Land deiner Wahl.
Das würde ich gerne machen. Also das sind so Sachen, das kann ich mir wirklich gut vorstellen. Ein Land meiner Wahl. Wenn es möglich wäre, würde ich gerne nochmal wieder nach Saudi-Arabien gehen. Ich weiß, dass im Moment im Jemen ganz viel Hilfe gebraucht wird.
Was ja auch nicht ganz unkritisch ist.
Aber der Jemen ist im Moment sehr, sehr gefährlich. Aber ich weiß, dass da zum Beispiel ganz viel Hilfe benötigt wird und Ärzte ohne Grenzen dort aktiv ist. Aber auch von Saudi-Arabien regelmäßig bombardiert wird. Hm. Also die saudische Armee bombardiert Rettungswagen von Ärzte ohne Grenzen und Krankenhäuser. Also es ist nicht ohne. Aber das ist, denke ich, eine ganz tolle Arbeit, mit Ärzte ohne Grenzen Menschen im Ausland zu helfen.
Hast du keine Angst, auch in solche Krisenregionen zu gehen?
Angst. Also ich habe das in Saudi-Arabien ja auch Situationen gehabt, dass man mir eine Waffe an den Kopf gehalten hat. In der Situation hat man natürlich Angst, aber ich denke, das Leben, wenn es so sein soll, dann ist es so. Ich denke, man kann den Leuten, wenn man den Leuten dort helfen kann, ist das was ganz, ganz Tolles und dann ist das auch ein erfülltes Leben.
Wenn du dir eins von den dreien aussuchen müsstest, also nochmal eine Führung oder selbst eine geben, Ehrenbreitstein und Deutsche Eck, von mir aus auch mit der Seilbahn hin und her, eine Runde auf dem Nürburgring oder der Einsatz mit Ärzte ohne Grenzen, was wär's?
Also ich glaube, Ärzte ohne Grenzen würde mich reizen.
Stefan Bauer ist zu Gast und wir stürzen uns mit ihm in den Verkehr in Riad. Das hört sich noch harmlos an, aber hier. Wir sitzen, Stefan, mit dir im Krankenwagen.
Jawohl.
Ja. Fahrer oder Beifahrer?
Ich war Beifahrer.
Du warst Beifahrer?
Also ich bin privat in Riad natürlich Auto gefahren. Die Dienstfahrzeuge durfte ich nicht fahren, weil ich kein Saudi bin. Dafür muss man saudischer Staatsangehöriger sein. Weil das sind eigentlich staatliche Fahrzeuge, obwohl es eine NGO, eine Non-Governmental Organization ist. Also selber die Dienstfahrzeuge zu den Einsätzen durfte ich nicht fahren. Das wäre auch zu gefährlich gewesen.
Wie ist Verkehr in Riad?
Chaotisch. Also Anarchie beschreibt es ganz gut. Es gibt Verkehrsregeln, aber niemand hält sich dran. Ja.
Wie hast du darauf reagiert?
Ja, anfangs war ich erstmal geschockt, ja, weil man das so nicht kennt. Da fährt wirklich jeder, wie er möchte, und der Stärkere hat recht. Irgendwann habe ich ganz versucht, über einen Außenlautsprecher in unserem Dienstfahrzeug auf die Leute einzuwirken, indem ich Adler Yemin, ja, also fahr nach rechts.
Pass auf, hier. Jetzt kommst du gleich live und in Farbe.
Ja.
Noch?
Adler Yemin, Adler Yemin!
Jawohl.
Das bist du.
Das bin ich.
Adler Yemin!
Auch schon ordentlich Stress.
Ja. Also man muss sich vorstellen, wir fahren da mit 160 gefühlt mit einem Meter Abstand hinter einem Auto her, was einfach keinen Platz macht. Und da fängt man irgendwann an, dann auch mal auf Arabisch.
Das heißt, heißt was? Übersetzt?
Fahr nach rechts.
Okay.
Fahr nach rechts.
Weil ihr auf der linken Spur seid.
Genau. Also er sollte vor uns wegfahren. Und ja. Ich habe das dann auf Englisch später mal versucht, auf Deutsch. Das war alles gleich effektiv.
Weil das nicht wahrgenommen wird als wichtiger Krankenwagen oder weil jeder sich den Platz nimmt, den er braucht?
Jeder fährt, wie er möchte. Und es ja, diese Rücksicht fehlt halt im Straßenverkehr. Da denkt man nicht daran, dass die jetzt schnell durch müssen oder so. Diese Rücksicht ist einfach nicht da. Also wir haben uns teilweise, haben Leute versucht, sich mit uns Rennen zu liefern, ja, die sich bewusst vor uns gesetzt haben, versucht haben auszubremsen und man fragt sich dann, was soll das? Weil hier geht es wirklich um Menschenleben.
Habt ihr selbst dann mal Unfallsituationen für euch erlebt?
Uns ist einmal ein LKW in die Fahrertür gefahren und hat uns quer über eine Kreuzung geschoben. Es ist nichts passiert, also das Auto war natürlich, das war kaputt, aber der wollte halt auch keinen Platz machen und hat uns quer über eine Kreuzung gedrückt, ja.
In Deutschland gibt es, glaube ich, diese Vorgabe, dass der Rettungswagen, glaube ich, in so und so vielen Minuten am Einsatzort sein soll. Ist das in Saudi-Arabien ähnlich oder wie lange seid ihr da unterwegs gewesen?
Das Problem in Saudi-Arabien ist, dass oder in Riad ist, dass nicht alle Straßen einen Straßennamen haben. Das heißt, die Hilfe suchen oder die Patienten, die anrufen, die können halt nur grob sagen, wo sie sind, also in dem Stadtteil XY. Und dann wurde eben ausgemacht, wir treffen uns oder ein Angehöriger trifft euch am McDonald's gegenüber von Burger King. Mhm. Und dann haben wir dort gewartet, dass jemand kommt und sich bemerkbar macht. Und dann haben wir eben einen Anruf gekriegt von der Zentrale. Ja, ihr müsst jetzt zu Pizza Hut gegenüber von Wendy's. Der kommt dahin. Und dann war das so eine Schnitzeljagd. Das gab dann 3-4 Mal so einen Standortwechsel. Das hat dann teilweise eine Dreiviertelstunde bis Stunde gedauert, bis wir zu dem Patienten gekommen sind.
Auch bei den wirklich schlimmen Fällen. Also auch, ja, wenn jemand lebensbedrohlich, ja, akut, ja, Not hatte.
Ja, also bei einem Herzstillstand war es dann wirklich so, dass wir dann auch im Endeffekt nichts mehr machen konnten. Wenn man weiß, der liegt jetzt seit einer Stunde da mit einem Herzstillstand, da brauche ich nichts mehr machen.
Wie groß war das Gebiet, was ihr abgedeckt habt?
Das Gebiet war im Endeffekt so der Süden von Riad.
Sag nochmal Riad, wie viele Einwohner?
Riad hat ungefähr, ja, so 8 Millionen, also man weiß es nicht genau, 8 bis 12 Millionen Einwohner. Es wohnen sehr viele illegale Menschen im Süden von Riad. Und die Rettungswache Swady, auf der ich gearbeitet habe, die war ganz im Süden von Riad, umgeben von Slums. Ja, ich schätze mal, dass mein Einzugsgebiet dort, ja, 1 bis 1,5 Millionen Menschen da umfasst hat.
Okay. Wie viele Einsätze sind das dann?
Man fährt vom Dienstbeginn bis zum Dienstende. Okay. Also es ist wirklich in der Regel so, dass man den ganzen Tag oder die meisten Einsätze passieren tatsächlich nachts, dass man die ganze Nacht unterwegs ist. Tagsüber hat man natürlich auch Einsätze, aber tagsüber, gerade in den heißen Monaten, ruht das Leben in Riad so ein bisschen, da sind viele Leute zu Hause und schlafen einfach.
Sag mal 3 Sätze zu, jetzt ist Saudi-Arabien ein reiches Land.
Ja.
Hoher medizinischer Standard könnte ja die Konsequenz daraus sein.
Den hohen medizinischen Standard gibt es, wenn man Geld hat. Mhm. Es gibt aber viele Menschen in Saudi-Arabien, die eben kein Geld haben. Illegale Einwohner, die aus anderen Ländern nach Saudi-Arabien gekommen sind, sich dort für, auf Deutsch gesagt, einen Appel und ein Ei verdingen. Ja, die verdienen $200 im Monat und arbeiten dafür 24/7. Und die haben Zugriff auf staatliche Kliniken, die sind aber nicht wirklich schön. Also bei uns im Einzugsgebiet gab es 3 Krankenhäuser, 1 davon, das war okay, das war wirklich das Chimezi Hospital, das war wirklich in Ordnung. Und die beiden anderen, da würde ich noch nicht mal meinen Hund hinbringen, um den dort behandeln zu lassen.
Ja, manchmal ist ja keine Wahl, weil kürzester Weg ins Krankenhaus ist halt das.
Also ich habe bewusst Patienten, die wirklich schwer verletzt waren, dann versucht, in dieses bessere Krankenhaus zu bringen, weil ich wusste, da wird denen geholfen. In den anderen Krankenhäusern habe ich es erlebt, man bringt einen Patienten dorthin und der Arzt guckt dabei zu, wie er stirbt und macht nichts.
Weil?
Weil sie schlecht ausgebildet sind, weil sie keine Lust haben, weil die Nationalität des Patienten einfach nicht gerade passt. Ja, da ist gerade ein Patient mit einer höheren Nationalität, der behandelt werden muss. Das war einfach in diesen beiden anderen Krankenhäusern unprofessionelles Arbeiten. Und dann versucht man natürlich seine Patienten, wo man wirklich weiß, da geht es jetzt um was, in ein Krankenhaus zu bringen, wo ihnen geholfen wird.
Stefan Bauer zu Gast, ein Jahr als Rettungsassistent in Riad. Du hast es vorhin schon mal so gesagt, Saudi-Arabien, weil es halt die Stellenanzeige vom Roten Halbmond gab. Hast du also wirklich nicht gezielt nach, ich weiß nicht, ein bisschen Abenteuer gesucht? Manchmal gibt es ja so Phasen im Leben.
Also ich habe in der Schweiz damals gearbeitet, in einem kleinen Spital.
Auch Abenteuer.
Ja, die Schweiz ist schön, viele hohe Berge, tolle Landschaft, gute Bezahlung, also tolle Arbeitsatmosphäre. Aber es war halt sehr ruhig da, das war sehr beschaulich. Ländliches, kleines Krankenhaus mit einem eigenen Rettungswagen und wenig Einsätze, viel Wartezeit. Und ja, da habe ich halt dieses Stellenangebot gelesen mit einem Kollegen zusammen, auch ein deutscher Kollege, der da gearbeitet hat. Und wir fanden das einfach erstmal lustig. Mhm. Paramedic hört sich amerikanisch, das hört sich nach
auch
Abenteuer
an. Ja.
Und ja, das kennt man so aus irgendwelchen Fernsehserien. Und natürlich, das hört sich wichtig an. Und dann noch Saudi-Arabien, toll. Ja, und dann ja, bewirbt man sich. Und aber mehr aus Jux, das war wirklich einfach mal eine Bewerbung hingeschickt und dann hat sich das halt so ergeben, ja.
Hast du an irgendeinem Punkt gemerkt, wenn aus Jux so ernst wird, also da gibt es ja eine Vorbereitung drauf, mhm, und dann merkt man so irgendwie, mhm, okay, vielleicht ist das Land doch ein bisschen krasser, als ich so zunächst gedacht habe, und dann überlegt man sich das nochmal.
Als ich in Frankfurt am Flughafen im Wartebereich saß.
Das ist ein bisschen spät.
Ja, und sah ganz viele Saudis in traditioneller Kluft auch dort warten, um mit dem Flugzeug nach Riad zu fliegen.
Und du im Hoodie.
Und ich quasi, ja, im Hoodie. Und dachte nur, oh mein Gott, ja, jetzt ist es wirklich soweit. Und das war vorher alles so ein bisschen surreal oder ja, nicht wirklich greifbar. Ja, weil ich war selber noch nie in so einem Land gewesen und konnte mir da auch nicht wirklich was drunter vorstellen. Und jetzt sieht man auf einmal 20 Leute im Wartebereich, die eine traditionelle saudische Kluft, also weißes Gewand, rot-weiß kariertes Kopftuch tragen, und die sieht man vorher nur in Köln am Karneval. Ja.
ja. Die ersten Tage in Riad?
Chaotisch, weil man einfach in diesen Pool von Nationen gestürzt wird. Riad ist eine riesige Stadt, ein Moloch, es ist heiß. Zum Teil riecht es unangenehm durch die Hitze, da liegt Müll rum, es ist nicht immer überall sauber. Man sieht Menschen aus aller Welt, auch in ihren traditioneller Kleidung, also Pashtunen. Man sieht viele Filipinos, Leute aus Bangladesch, Amerikaner und ähnliches. Und das ist halt ein Gewimmel an Nationen dort. Und dann war es die Bürokratie, die halt sehr extrem in Riad war. Also da ist die Bürokratie in Deutschland wirklich Kindergarten gegen.
Das heißt, also, das braucht man einen Moment, bis man da dann alles beisammen hat.
Das dauert, bis man dort Unterlagen hat. Überall muss nochmal ein Stempel und eine Unterschrift drauf. Und dann jede Kopie muss nochmal abgestempelt und unterschrieben werden. Und das ist ein Riesenaufwand. Wartezeiten jenseits von Gut und Böse, die immer wieder von Gebetszeiten unterbrochen werden. Und ja, es hat so ein bisschen was auch von Willkür, die man dort in der Bürokratie erlebt. Aber irgendwann ging es dann. Also irgendwann ging das voran und dann kam ich auf meine Rettungswache.
Ja. Hast du in der Zeit, in der diese Formalia erledigt werden mussten, deiner Familie oder Freunden nochmal irgendwie gesagt, oh, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war?
Nee, eigentlich nicht.
Okay.
Eigentlich nicht. Also in der Zeit, so das erste halbe Jahr, war das eigentlich gar nicht der Fall. Dieser Gedanke kam erst, als ich über Weihnachten zurück nach Deutschland geflogen bin.
Du bist wann hin?
Im Juni.
Das heißt aber Halbzeit oder war ein halbes Jahr rum sozusagen.
Weihnachten war ungefähr ein halbes Jahr rum und dann war ich für 2-3 Wochen in Deutschland über Weihnachten bei meinen Eltern, bei meiner Tochter. Und als ich dann wieder am Flughafen war und ins Flugzeug gestiegen bin, da kam der Gedanke, willst du das jetzt wirklich? Also willst du wieder da zurück? Und da blieb mir aber dann nichts anderes übrig. Und da war aber auch irgendwo schon klar, ich kann hier nicht bleiben.
Wie waren die ersten Tage auf deiner Einsatzstation?
Auch schwierig, weil meine Rettungswache nicht mit einer Rettungswache in Deutschland vergleichbar war. Es war ziemlich unhygienisch, es hat extrem gestunken dort. Ich sollte dort auch mit einem jordanischen Arzt eine Einarbeitung durchlaufen, der aber an meinem ersten Tag den Reinigungsjungen auf unserer Rettungswache, einen minderjährigen jemenitischen Jungen, krankenhausreif geschlagen hat. Und da musste ich dann, obwohl ich es eigentlich nicht hätte gedurft oder nicht sollte, da habe ich interveniert und habe mich dann mit diesem jordanischen Arzt dort massiv angelegt. Und das war alles ein bisschen sehr chaotisch am Anfang. Ja.
Wie lange hat das gebraucht, bis du so ein Gefühl hattest, da, wenn das überhaupt geht, angekommen zu sein, auch so ein bisschen im Team?
Also im Team angekommen, das ging eigentlich irgendwann relativ schnell. Also ich sag mal so, nach 2-3 Wochen merkt man schon, dass meine Kollegen, mit denen ich dann zusammengearbeitet habe, mir gegenüber sehr nett und freundlich waren, hilfsbereit waren. Natürlich muss man sich anfangs erstmal beschnuppern. Also ich hatte meine Bedenken natürlich irgendwo den Leuten gegenüber. Die hatten ihre Bedenken mir gegenüber.
Wahrscheinlich auch auf beiden Seiten genug Vorurteile im Kopf.
Natürlich. Der, ich sag mal, arrogante Westler, ungläubig, und ich denke an Al-Qaida und Terroristen. Und
schön im Klischee alles.
Natürlich, da sind Klischees dann aufgelebt. Aber das war alles, es sind Menschen wie du und ich und ganz normale, liebe, nette Leute gewesen, mit denen ich da gearbeitet habe.
Sprache? Du sprichst kein Arabisch, ne? Oder mittlerweile ein paar Brocken.
Ein bisschen. Sprache war Englisch, Arbeitssprache. Nicht alle Kollegen konnten aber Englisch sprechen. Mein Fahrer, mit dem ich gearbeitet habe, der also mich rumgefahren hat, der war auch gleichzeitig mein Dolmetscher. Und auf der Rettungswache war es so, dass die natürlich untereinander Arabisch gesprochen haben und auch Arabisch über mich gesprochen haben. Das habe ich immer gehört, wenn das Wort Almani fiel, was Deutscher heißt. Da wusste ich also, es geht um mich. Waren Zeiten, wo man dann auf der Rettungswache sitzt und fühlt sich irgendwo alleine, weil man versteht kein Wort von dem, was im Fernsehen läuft oder was die Kollegen sagen. Auf der anderen Seite gab es dann aber auch ganz viele Zeiten, wo man ja ganz herzlich aufgenommen wurde. Ja.
Und auf der Straße bei den Einsätzen, also da geht es ja manchmal um Sekunden. Mhm. Ist das kein Zeitverlust, wenn dann sozusagen noch die Menschen, denen ihr begegnet, die erzählen das deinem Fahrer und Dolmetscher, der übersetzt das von Arabische ins Englische, also ist das schnell genug alles?
Es ist so, im Rettungsdienst, man kriegt ja relativ schnell ein Auge dafür, was hat der Patient. Also auch in Deutschland im Rettungsdienst muss der Patient nicht zwingend mit mir reden, dass ich rauskriege, wo sein Problem liegt. Man arbeitet da sehr strukturiert, um eine Diagnose rauszukriegen und dann zu schauen, welche Therapie können wir da jetzt fahren, damit wir dem Patienten helfen können. Also bei einem Verkehrsunfallopfer sehe ich, ob der das Bein gebrochen hat, dann muss er mir das nicht auf Englisch oder Deutsch erklären. Aber das ging eigentlich relativ schnell. Also mein Fahrer hat direkt angefangen zu fragen, was los ist, und hat das dann auf Englisch übersetzt. Der hat das auch recht gut gemacht. Ja.
Paramedic darf mehr als ein Rettungsassistent in Deutschland, richtig?
Es ist so, dass ein Paramedic, das ist eine amerikanische Berufsbezeichnung, in den USA ist das notfallmedizinische System so gestaltet, dass es keine Ärzte im Rettungsdienst gibt. Es ist also ein notarztfreies System, und ein Paramedic hat eben Befugnisse, der darf Medikamente geben, der darf zum Teil den Tod feststellen, Narkosen fahren und ähnliches, aber alles strikt nach Algorithmen, nach Vorgaben. Also es gibt ein Handbuch, da steht genau drin, wenn du den Patienten XY triffst und der hat das und das und das Problem, dann darfst du das und das machen, bis zu einem bestimmten Punkt, wo man vielleicht nicht weiterkommt, und dann kann man ein Medical Control anrufen. Also in der Leitstelle sitzt dann ein Arzt, den kann man das erklären, und der kann einem dann weitere Befugnisse geben. Das Problem in Riad war, dass diese Ärzte eben absolut keine Ahnung von Notfallmedizin hatten, und das hat nichts gebracht. Also musste man das machen, was man einfach tun musste, um den Patienten zu retten. Und das hat auch keinen wirklich interessiert. Also, ja, das heißt, Qualitätskontrolle gab es da nicht.
Ja, Stefan Bauer, hast jetzt dein Buch, erscheint jetzt gerade nochmal neu, wo du die Erlebnisse aufgeschrieben hast.
Jawohl.
Und hat jetzt einen neuen Titel. Das hieß früher mal, warte mal, ich hab's hier nochmal, der mit dem Scheich tanzt.
Jawohl.
Und das habt ihr jetzt nochmal neu aufgelegt. Und das hat jetzt den Titel Der Retter
von Riad.
Von Riad.
Jawohl.
Was ein bisschen mehr die Ernsthaftigkeit der Erlebnisse, glaube ich, auch widerspiegelt.
Ich glaube, ja.
Stefan Bauer ist zu Gast, der Retter von Riad. Das ist ein Buch, was gerade neu erscheint. Gibt es sowas für dich wie eine schlimmste Erfahrung in diesem Jahr?
Also es gibt einen ganz schlimmen Einsatz, den habe ich am Ende von meinem Buch auch als letzten Einsatz geschildert. Da geht es um ein illegales Baby, welches ermordet wurde auf, ja, man kann schon sagen, bestialische Art und Weise. Und ich musste bei diesem Kind eben den Tod feststellen, in Anwesenheit, ein neugeborenes Kind, neugeborener Junge. Und das in Anwesenheit von den drei Tätern. Das war für mich, das war so der Schwall, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat.
Drei Täter?
Drei Täter, ja. Also es war ein Hausmädchen, was wahrscheinlich vergewaltigt wurde, das Kind zu Hause entbinden musste, weil sie als nicht verheiratete Frau nicht in ein staatliches Krankenhaus gehen kann, um dort zu entbinden. Und dann hat man eben versucht, das Baby loszuwerden und hat es auf bestialische Art ermordet. Und
das heißt, gegen die Wand geschlagen oder erstickt?
Sie haben es mit kochendem Wasser übergossen und als es dann noch mehr geschrien hat, eingefroren. Also in die Tiefkühltruhe gelegt. Und als sie das Kind dann auf einer Brachfläche vergraben wollten, hat die Polizei sie erwischt und ich musste halt den Tod von dem Kind feststellen.
Deswegen seid ihr gerufen worden?
Deswegen sind wir gerufen worden, ja.
Das ist ja die Frage, ne? Da sind so auch unsere Annahmen drin, da sind kulturelle Annahmen drin, wir gucken da mit der Brille drauf.
Ja.
Wie sicher bist du dir, dass das tatsächlich das ist, was passiert ist? Also sagen das auch die Leute aus Saudi-Arabien, mit denen du zusammengearbeitet hast und sagen, ja, wahrscheinlich ist das so? Also,
der Polizist, der an der Einsatzstelle war, wollte von mir wissen, ob es ein Gewaltverbrechen ist oder ob das eine natürliche Todesursache war. Dieses Kind war eben am ganzen Körper verbrüht und es war tiefgefroren. Und da habe ich gesagt, das ist keine natürliche Todesursache. Und daraufhin hat er mit den drei Tätern, die im Streifenwagen saßen, gesprochen. Und die haben ihm eben gesagt, ja, dass sie das Kind umgebracht haben, dass sie es übergossen haben mit kochendem Wasser und dann eingefroren haben. Und das haben die drei Täter dem Polizisten, dem Officer gesagt, der hat mir das dann später auch nochmal gesagt und da sind für mich irgendwo, das war für mich die Grenze des Machbaren. Also da hat es dann aufgehört.
Nach wie vielen Monaten war das?
Das war ziemlich zum Schluss. Also da war dann auch die Entscheidung gefallen, ich gehe hier weg. Das war so April, Mai 2012.
Also nach 10 Monaten in etwa.
Ja. Und da war klar, ich kann hier nicht bleiben, weil dann würde ich irgendwann entweder so aggressiv werden, dass ich mich dort strafbar mache und im Gefängnis lande oder irgendeine Dummheit begehe.
Hast du das für dich selbst festgestellt, dass das Aggressionspotenzial tatsächlich steigt?
Ja. Also es ist so, dass ich in dem Jahr zunehmend aggressiver wurde. Gegenüber dieser Ignoranz, die man teilweise angetroffen hat, ob von medizinischem Personal im Krankenhaus, kulturellen Problemen oder auch wie mit Gastarbeitern umgegangen wurde, also Gastarbeitern aus Schwellenländern oder Drittweltländern, die einfach nicht wie Menschen behandelt wurden. Und ich wurde eben zunehmend aggressiver, was das angeht, wenn ich auf so Verhalten getroffen bin. Und da besteht natürlich die Gefahr, wenn man als Ausländer in Saudi-Arabien einen Saudi irgendwie angeht, dann landet man auch als Deutscher da mal schnell im Gefängnis.
Das heißt, was sind so für dich im Rückblick die Station gewesen, wo du merkst, da hat sich's aufgebaut? Also das ist jetzt ein ganz, ganz krasses Beispiel, aber wo sind so noch Momente gewesen, wo du heute sagen würdest, da habe ich auch schon gemerkt, das ist eigentlich krasser geworden?
Also es waren Situationen, wenn man ein vergewaltigtes Hausmädchen abholt, die von den in Anführungszeichen Arbeitgebern oder Hausherren wie ein Stück Vieh behandelt wurde oder wird. Und man sieht, wie sehr diese Frau leidet, weil da gerade 3-4 Männer diese Frau vergewaltigt haben. Dann, das waren so Momente, da wurde ich einfach irgendwann sauer und ich wollte das auch nicht mehr sehen. Natürlich habe ich der Frau geholfen und habe sie ins Krankenhaus gefahren, aber dann verliert man jeglichen Respekt diesen 3 Männern gegenüber oder 4 Männern. Weil das einfach, das waren dann für mich in dem Moment keine Menschen mehr.
Wie bist du in dem Moment für dich damit umgegangen? Also die Aggression muss ja irgendwo hin, raus oder bahnt sich einen Weg möglicherweise.
Also schwierig. Natürlich habe ich das erstmal ausgeblendet im Einsatz. Das lernt man auch in Deutschland im Rettungsdienst.
Fokussieren dass man, auf das, was ist.
Dass man wirklich einen Tunnelblick bekommt und man arbeitet den Einsatz ab. Und wenn der Einsatz erledigt ist, dann kommen Emotionen. Es gab Nächte, viele Nächte, in denen ich nicht geschlafen habe. Es gab Nächte, in denen ich Rotz und Wasser geheult habe. Ja, ich habe Gott sei Dank nicht den Schritt gemacht, den viele amerikanische Kollegen gemacht haben, und habe zum Alkohol gegriffen, die sich dann einfach betäubt haben.
Habt ihr euch auf der Wache darüber ausgetauscht, oder ist das etwas, worüber kaum gesprochen werden kann?
Ich habe mit meinem Fahrer wir hatten natürlich viel Zeit nach den Einsätzen, wenn wir zurück zur Wache gefahren sind. Wir haben viel zusammen im Auto gesessen und wir haben viel darüber gesprochen. Und mein Fahrer war eigentlich ein sehr offener Mensch, sehr weltoffen auch. Und er sagte halt, ich weiß, dass das scheiße ist, ja, so wie es hier läuft, und das ist falsch, aber ich kann es halt auch nicht ändern. Und wenn ich hier den Mund aufmache, dann ende ich auch im Gefängnis. Und das habe ich auch mit vielen Saudis erlebt, die einfach mit der Situation, so wie sie dort ist, einfach nicht zufrieden sind. Aber die sind eben machtlos, weil das Regime dort unten Kritik oder Ähnliches nicht zulässt.
Was ist mit einer Rückmeldung auch an eine Institution wie den Roten Halbmond? Also für die warst du ja da unten.
Ja, da passiert nicht viel. Also es gab die Situation, dass unser Reinigungsjunge dort zusammengeschlagen wurde. Der war eigentlich krankenhausreif geschlagen worden. Diesem jordanischen Arzt ist nicht wirklich viel passiert. Der hat ein Monatsgehalt, Lohnkürzung bekommen und wurde dann irgendwann auf eine andere Rettungswache versetzt. Aber dass dem wirklich groß was passiert ist, dass der ins Gefängnis musste oder so, das ist nicht passiert.
Hast du eine Chance gehabt, für dich irgendeine Art von Ausgleich zu finden? In deinem Buch steht, du hast in so einem Compound gewohnt, mit, glaube ich, so insgesamt 70 Villen. Also ja. Gibt es dann da eine Gemeinschaft, die hilft abzulenken, oder gibt es ein Hobby oder so?
Also Hobby war zum einen Fotografie, die ich da entdeckt habe. Ein amerikanischer Kollege hat mich so ein bisschen an die Fotografie rangebracht. Oder ich habe in der Schweiz schon fotografiert, aber der hat mir einfach erklärt, wie es funktioniert, ja, mit einer Spiegelreflexkamera zu fotografieren. Also jenseits vom Automatikmodus. Ich habe einen Hund adoptiert in meiner Wohnanlage, einen Welpen, und habe den großgezogen. Und das war für mich mein Familienersatz. Und dann haben wir natürlich unter den westlichen Kollegen viele Events zusammen gehabt, dass wir zusammen gekocht, gegrillt haben. Wir haben zusammen gebacken, wir haben Weihnachten zusammen gefeiert und hatten Kinoabende. Da haben wir also ganz viel zusammen gemacht. Und da waren ganz enge Freundschaften entstanden.
Wie bist du mit Heimweh umgegangen? Ist das verdrängt dann für die Zeit?
Ich habe fast jeden Tag, in dem ich frei hatte, oder auch in Nachtdiensten, wenn kein Einsatz war, mit meinen Eltern geskypt. Also meine Eltern kannten Skype vorher nicht.
Jetzt
kennen sie es sehr gut. Also wir haben viel geskypt, und das fast täglich. Also ja, das war so mein Anker nach Hause, nach Deutschland, eine gewisse Normalität. Ich habe weiterhin auch Kontakt gehabt zu einem Notfallseelsorger aus Deutschland, mit dem ich in Deutschland schon zusammengearbeitet hatte. Schweizer Kollegen, mit denen ich gearbeitet hatte. Also ich habe wirklich versucht, da auch engen Kontakt irgendwo zu halten. Das Ganze halt über Skype, über Facebook. Und dann habe ich viel gelesen. Also ich hatte irgendwann so ein E-Book, und obwohl ich kein E-Book-Freund bin, also ich mag das Papierbuch doch eher, aber es war halt einfacher, dann deutsche Literatur in Saudi-Arabien zu bekommen.
Wenn du heute zurückdenkst, was ist die Situation, die sich, keine Ahnung, von innen her am wärmsten anfühlt? Also wo ist eine gute Erinnerung?
Die Freundschaft mit meinen saudischen Kollegen, das ist was ich vermisse. Ich bin nach meiner Zeit in Saudi-Arabien ja 3 Jahre noch durch die Welt gereist beruflich und war dann oftmals noch in Saudi-Arabien. Und das war immer so ein Moment, man fühlt sich, als ob man nach Hause kommt. Also es war für mich, wenn ich in Riad gelandet bin aus dem Flughafen raus und entweder hat mich ein Freund abgeholt oder ich bin mit dem Taxi ins Hotel gefahren und dann haben wir uns irgendwo zum Essen getroffen, und das war immer ein Nachhausekommen. Aber ich war auch immer wieder froh, nach 2 Wochen dort weg zu können. Das war für mich auch irgendwo dann wieder toll, wieder zurück nach Deutschland zu kommen. Aber dieses, es hat schon ein bisschen was von einem Zuhause gehabt. Und ich vermisse das heute noch. Also ich würde heute sicher gern nochmal nach Riad. Ich werde es nicht machen, aus Angst, dass mir da irgendwas passieren würde, dass ich vielleicht verhaftet würde wegen dem Buch. Aber ich vermisse das schon ein bisschen.
Ein Stück Heimat ist es.
Ja. Ja.
Stefan Bauer ist zu Gast. Stefan, lass uns zum Schluss so ein bisschen gucken, was hast du mitgenommen? Hast du irgendwas, wo du heute sagen würdest, das hast du über dich gelernt in diesem Jahr?
Über mich weiß ich jetzt nicht, ob ich viel über mich gelernt habe. Ich habe, glaube ich, gelernt, mit anderen Kulturen offener umzugehen, mehr Verständnis zu zeigen. Und das hat mich, ja, weltoffener gemacht vielleicht. Ich sehe vieles gelassener. Ich bin vielleicht auch in vielen Punkten ruhiger geworden, gerade hier in Deutschland, weil wir die Probleme, die ich in den Ländern gesehen habe, hier nicht haben. Mhm. Also ich sehe vieles einfach entspannter. Ja, ich habe hier, auch wenn das nach dem Buch jobmäßig problematisch war, ich habe hier ein Dach über dem Kopf, ich habe zu essen, ich habe ein Auto.
Die Reaktionen waren nicht nur cool auf das Buch?
Nein, nein. Also es gab negative Reaktionen. Mein damaliger Arbeitgeber hat mich im Endeffekt vor die Wahl gestellt, Job oder Buch. Der fand das gar nicht lustig, dass ich dieses Buch schreibe. Wahrscheinlich, weil da irgendwelche Umsatzeinbußen befürchtet wurden.
Weil er im weitesten Sinne auch im Medizinbusiness tätig ist.
Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Letztendlich habe ich mich dann für das Buch entschieden, weil ich einfach denke, ich erzähle hier keine schlimme Geschichte. Ich habe hier kein Nazi-Pamphlet verfasst, was irgendwie Menschen schadet, sondern ich denke, dieses Buch kann Augen öffnen und kann vielleicht ein Stück dazu beitragen, dass es in der Welt ein bisschen besser wird.
Ja. Hast dich aber für ein Pseudonym entschieden und auch jetzt in der Neuauflage noch dabei geblieben?
Ja. Das Pseudonym ist damals entstanden, als ich noch für diese Firma gearbeitet habe, weil ich einfach damals noch nach Saudi-Arabien reisen musste und ich einfach die Gefahr gesehen habe, dass man in Saudi-Arabien es nicht so lustig findet, wenn alle Details auf den Tisch gepackt werden oder gelegt werden.
Hast du noch Kontakt zu Kolleginnen und Kollegen von damals?
Ich habe über Facebook und WhatsApp und Skype habe ich noch Kontakt zu saudischen Kollegen. Vielleicht nicht mehr ganz so stark, wie das jetzt kurz nach Saudi-Arabien war. Ich meine, da sind jetzt auch mittlerweile 4,5 Jahre vergangen. Aber zwischendurch schreiben wir uns schon nochmal, ja.
Ich habe gerade gefragt, Kolleginnen und Kollegen ist natürlich Quatsch, ne? Weil es sind alles natürlich Männer. In Anführungszeichen Männer. Natürlich alles nur Männer. Das heißt, Kontakt auch zu, sagen wir mal, medizinisches Personal, alles männlich in Saudi-Arabien?
In den Krankenhäusern gibt es schon Krankenschwestern, aber zu denen hatten wir eigentlich wenig Kontakt. Die haben in anderen Wohnanlagen gelebt, die haben, man kann die auch nicht sagen, Mensch, die Krankenschwester finde ich nett, mit der gehe ich heute Abend mal essen. Das geht halt einfach nicht, das ist verboten.
Hm. Lebenssituation heute? Arbeitest du noch als Rettungsassistent?
Nein. Also ich habe nach Saudi-Arabien für mich entschieden, dass ich nicht mehr im Rettungsdienst arbeiten möchte, weil ich einfach ich denke, dass ich dort eine posttraumatische Stressbelastungsstörung mitbekommen habe und möchte eben nicht mehr im Rettungsdienst arbeiten, weil da einfach gewisse Dinge vielleicht wieder ausgelöst, Flashbacks wieder ausgelöst werden können. Wenn ich im Rettungsdienst arbeite und dort wieder, gewisse Eindrücke auf mich einprasseln.
Hast du dir Hilfe geholt danach?
Nein, nicht wirklich. Also ich habe mit einem Notfallseelsorger aus Main-Koblenz, mit dem Rainer Gotter, ganz toller Mensch, gesprochen und das hat mir geholfen. Ja. Aber professionelle Hilfe bei einem Psychologen nicht. Nee.
Das heißt aber auch, es würde möglicherweise für dich auch nicht irgendwann wieder in Frage kommen, in den Beruf reinzugehen?
In den Rettungsdienst selber nicht. Im Bereich der Medizintechnik, als Medizinprodukteberater oder so, da kann ich mir das schon gut vorstellen, das habe ich ja jahrelang gemacht. Aber im Rettungsdienst selber möchte ich eigentlich nicht mehr arbeiten.
Stefan Bauer, Retter von Riad ist das Buch, was gerade neu erschienen ist. War heute Abend zu Gast in die Radio Wissen, eine Stunde Talk. Hast ein Jahr als Paramedic in Saudi-Arabien in Riad gearbeitet. Ja. Vielen Dank, schön, dass du da warst.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Sehr gerne. Ich bin Sven Preger. Nächste Woche wieder da.
Die Radio Wissen.
Eine Stunde Talk mit Sven Preger.
Jeden Mittwoch von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.